Hallo Deutschland, wem gehörst du eigentlich? Mir? Dir? Der Leistungsgesellschaft, die sich keine Vier-Tage-Woche leisten möchte? War schon wieder richtig viel passiert seit der letzten Aufnahme. Neuer Bundeskanzler, der am Wahltag fast gescheitert wäre. Neuer Papst, über den keiner was Genaueres zu wissen scheint, außer, dass er aus Chicago kommt und Fan der Chicago White Sox ist. Und noch immer kein Regen, das hat es seit Beginn der Wetteraufzeichnung nicht gegeben. Immerhin eine neue Folge, wem gehört Deutschland? Es muss ja auch Konstanten im Leben geben. Vergangene Woche war der 8. Mai und der war in diesem Jahr besonders. Man feierte nämlich den 80. Jahrestag der Kapitulation Deutschlands. Anlass genug für alle beteiligten Staaten, ihre Deutung der Geschichte vorzustellen. Von Russland möchte ich hier gar nicht sprechen. Man feiert nicht den 8. Mai und führt zeitgleich einen Krieg gegen seinen Nachbarn. Aber ich saß am 8. Mai das erste Mal im Bundestag bei einer Gedenkveranstaltung und hörte mir die Reden an und sah irritiert, wie sich die versammelte politische Mannschaft samt Ehrentribüne am Ende fürs Absingen der deutschen Nationalhymne erhob. Hätte ich auch darauf verzichten können. Insbesondere am 8. Mai. Aber die Zeiten, die sind heute andere und darum wird es in dieser Folge ja auch gehen. Am 8. Mai abends fand im Haus der Kulturen der Welt Berlin nämlich wieder eine Ausgabe der Gesprächsreihe Heimatisierung statt. Die trug diesmal den Titel Desintegration, keine Juden mehr für Deutsche. Mit dabei waren Miam Wenzel, Nastja Pletuchina und Benny Fischer. Und der Abend fand in Gedenken an Michael Bodemann statt, der Anfang dieses Jahres verstorben ist. Jetzt denkt ihr vielleicht, Desintegration? Hä, was soll das denn sein? Und dann seid ihr hier heute genau richtig. Bevor wir aber loslegen, nochmal der Hinweis, dass ihr durchaus ein Like und eine Bewertung dalassen könnt. Das hilft Menschen, diesen Podcast noch besser zu finden. Das ist Wem gehört Deutschland? Und mein Name ist Max Czollek. Mein heutiger Gast ist Sascha Majana Salzmann. Sascha, schön, dass du heute mit dabei bist.
Bin ich auch. Hi Max.
Sascha, ich stell dich mal ganz kurz vor. Ich kenne Sascha sehr gut. Ihr solltet Sascha auch sehr gut kennen. Deswegen, Sascha ist Theater- und Romanautorin, Essayistin und Kuratorin und war Mitbegründerin des Kultur- und Gesellschaftsmagazins Freitext. Salzmanns Theaterarbeiten und Romane erhielten zahlreiche Preise und sind in über 20 Sprachen übersetzt. Salzmann war Hausautorin des Maxim Gorki Theaters Berlin und künstlerische Leitung der Theaterbühne Studio Jahr. Zu den von Sascha Salzmann kuratierten Festivals gehören die radikalen jüdischen Kulturtage, Utopie Osteuropa und der Desintegrationskongress. Und damit komme ich direkt zur ersten Frage. Sascha, was ist Desintegration eigentlich?
Darauf gibt es sehr viele unterschiedliche Antworten. Du willst auf den Kongress hinaus, den du und ich 2016 uns ausgedacht haben. Vielleicht mit einer Anekdote eingestiegen. Du und ich saßen im Hof des Maxim Gorki Theaters und unterhielten uns darüber, dass wir immer mit Adjektiven versehen werden, wenn wir als KünstlerInnen auftreten. Und eins der Adjektive, das offensichtlichste, ist jüdisch. Jüdische Kunst, jüdische Poesie, jüdisches Theater. Was ist das eigentlich? Und du und ich kommen mit sehr unterschiedlichen Backgrounds. Das fand ich schon immer produktiv. Ich lerne ja nach wie vor so viel darüber, was jüdisch alles sein kann. Als postsowjetischer Jude, der nach Deutschland in den 90ern eingewandert ist, hatte ich einen sehr klaren Stolz mitgebracht. Ich dachte, die Geschichte ist klar. Wir haben den Krieg gewonnen. Wir sind die Siegerin der Geschichte. Wir haben die Lager befreit und traf auf sehr unterschiedliche Communities, vor allem natürlich in der dritten Generation, also deiner und meiner, und fand das irgendwie hilfreich zu wissen, meiner Sicht auf die Dinge ist nur eine Version der Geschichte. Fragezeichen immer besser als Ausrufezeichen. Ich weiß noch, dass wir am Maxim Gorki saßen und uns darüber echauffiert haben, dass wir doch eigentlich nur Kunst machen wollen, aber das reicht eben nicht. Das reicht auch deswegen nicht, weil die Zuschreibungen Überhand gewinnen. Und dann haben wir gesagt, okay, Angriff ist die beste Verteidigung, lass uns alle unsere Leute zusammenbringen und Leute einladen, die wir nicht kennen und erstmal selber eruieren ohne ein Zutun von deutscher Mehrheitsgesellschaft, wie wir jüdisch definieren wollen. Gibt es überhaupt jüdische Kunst? Gibt es eine genuin jüdische Meinung zu dem, was in Deutschland passiert? Wollen wir eigentlich es den anderen überlassen, uns so zu sehen, wie es in Deutschland zu dem Zeitpunkt geschah? Das war 2016, also jetzt wirklich 10 Jahre her. Und Desintegration, weil wir gesagt haben, wir spielen nicht mehr mit bei dem Theater, dass die Deutschen die Juden brauchen, um ihre Identität auf unseren Knochen aufzubauen.
Ja, stimmt. Ne? Wir saßen, wenn ich die Story erzähle, ja diese Story nicht zum ersten Mal. Man braucht irgendwie so eine Art sozusagen Legende, wie der Supervillain geschaffen wurde, in diesem Fall Desintegration. Wir saßen auf dieser weißen Bank im blühenden Innenhof des Maxim-Gorki-Theaters. Ich erinnere mich noch, ich hatte gerade auf meinen zweiten Gedichtband eine blöde Kritik bekommen und die hatte sich der Kollege, der die gemacht hat, ein Journalist, quasi zusammengegoogelt. Der hatte sich meine Familiengeschichte angeschaut und dann im Prinzip gesagt, der Czolek beschäftigt sich mit diesen Themen, weil er hat ja die und die Familiengeschichte. Und dann habe ich mit dir einfach so gefragt, Sascha, kennst du das auch und was machst du da eigentlich? Und dieses Gefühl der Wehrlosigkeit und diese Angriffslustigkeit, mit der wir damals gesagt haben, dann lass doch den Spieß mal umdrehen und sagen, wenn wir eure Juden sind, dann seid ihr auch unsere Kartoffeln.
Genau. Und es ist einfach genau das richtige Setting gewesen, weil wir waren halt am Theater. Ich weiß noch, dass wir überlegt haben, sollen wir in den Bundestag reinmarschieren, sollen wir Petitionen machen, Demonstrationen. Wir sind ja auch beide irgendwie anders aktiv. Es schien aber so richtig, einen Theaterkongress zu machen. Das bedeutet, mit Performances zu eröffnen. Die Diskussionsveranstaltungen, die wir ja hatten, sahen geskriptet aus. Das heißt, wir haben permanent damit gespielt, dass die Leute nicht genau wussten, woran sind sie jetzt. Ist das jetzt eine Provokation? Meinen wir das wirklich, wenn wir sagen, alle jetzt ein Kippa aufsetzen? Warum sind sie so militant? Eine der Leitsätze für mich war, wir haben genug getrauert, jetzt ist die Zeit für Wut. Mhm. Und mit diesem Impetus gingen wir rein.
Und es fand ja statt vom 6. bis 8. Mai 2016. Nun war ja gerade wieder der 8. Mai und nicht zufällig haben wir da auch diese Veranstaltung im HKW gemacht. Und es war ja auch ein bisschen ein Gegenentwurf zu der deutschen Art, an den Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Warum haben wir das überhaupt am 8. Mai stattfinden oder darauf zulaufen lassen damals?
Schau mal, das ist jetzt ganz wichtig. Wir sprechen jetzt nach dem 8. Mai 2025. Damals haben wir noch von Konflikten gesprochen und dachten, vielleicht wird es doch nicht so schlimm werden. Und seit dem 24. Februar 2022 gedenken wir jedes Jahr der Kriegsausweitung, der Katastrophe. Ich denke heute über den 8. Mai anders als damals. Damals stand es für mich für den Tag des Sieges über den Faschismus. So einfach ist das. Meine Vorfahren sind tatsächlich in der Roten Armee gewesen. Ich habe Fotos von meinem Urgroßvater, dessen Namen ich trage, mit den Rotarmisten. Ich bin in Stalingrad, Wolgograd geboren. Ich kam sehr aus diesem Denken heraus. Jüdisch sein bedeutet, im Widerstand zu sein. Jüdisch sein bedeutet, antifaschistisch zu sein. Jüdisch sein bedeutet, links zu sein, kommunistisch. Was das für eine Überraschung war, als du dann in Deutschland kommst und denkst, wir sind gar nicht alle so aufgewachsen wie ich. By the way, ich habe auch in den letzten 10 Jahren viel gelernt, dass nicht alle postsowjetischen jüdischen Menschen so groß geworden sind wie ich. Mhm. Aber in meiner Familie spielt dieses Narrativ eine große Rolle und deswegen war es klar, wir werden das um den 8. Mai herum bauen, diesen Desintegrationskongress, in dem wir sagen, keine Juden mehr für Deutsche.
Genau, wir sozusagen ziehen uns raus aus dieser deutschen Inszenierung von Erinnerung als Drama der Wiedergutwerdung der TäterInnengesellschaft Deutschland. Das ist sozusagen ein Begriff, den damals Michael Bodemann eingeführt hatte, deswegen auch die Gedenkveranstaltung an Michael, der im Januar verstorben ist. Und zeitgleich, und darauf hast du gerade auch schon verwiesen, hat sich das Judentum in Deutschland ja fundamental verändert seit den 90er Jahren, einfach weil mittlerweile über 90% der Juden und Jüdinnen, die in Deutschland leben, aus der Sowjetunion eingewandert sind oder Kinder derjenigen sind, die eingewandert sind aus der Sowjetunion. Und das hat natürlich auch einen anderen narrativen Bezugsraum geschaffen. Menschen in der Sowjetunion haben an den Zweiten Weltkrieg anders erinnert, ob nun for better or for worse, oder? Also erstmal ist es ein Fakt und diese Andersartigkeit lässt sich im Rahmen der deutschen Erzählung, jüdische Opfer, deutsche Täter, gar nicht so richtig abbilden. Damit haben wir viel gespielt, ne? Zu sagen, was ist, wenn die Juden den Krieg gewonnen haben? Und so hieß ja unser letztes Musikset auch. Juri Gorji, der damals aufgelegt hat, ein Musikset mit dem Titel Wir haben den Krieg gewonnen.
Gut, okay, man kann sagen, das war ein Teilsieg.
Ja, es war allerdings leider nur ein Teilsieg.
Aber man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Mhm. Ich finde trotzdem schon, denkwürdig oder wichtig zu bedenken, was die letzten 10 Jahre verändert haben. Mhm. An der Rezeption des 8. Mai. Mir war zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass wenn Deutschland das feiert, sie mit der Roten Armee nur an Russland denken und die Ukraine so ausklammern. Mhm. Dass sie zum Teil nicht wissen, wo die Ukraine liegt oder was da für ein Konflikt und dann für einen Krieg ausbrach. Und ich würde schon sagen, dass an der Militanz des Auftretens, auch des performativen Auftretens, der ganzen Kunst, die wir seitdem gemacht haben, dass eine zentrale Rolle gespielt hat, auch den Fokus zu verschieben und zu sagen, nee, es sind jetzt nicht die Deutschen und die Russen, die Juden und die Deutschen oder die Russen und die Juden und die Ukrainer. Das lässt sich nicht mehr in diese Ethnien aufspalten. Vielleicht war das noch nie so. Aber jetzt ist es soweit, dass wir uns das genauer anschauen. Der Kongress strebte ja damals auch auf den 24. Februar als Gedenkdatum für die Kriegsausweitung zu damals. Mhm. Also du und ich arbeiten ja immer so, dass wir uns ein historisches Datum nehmen und eine Alternativerzählung versuchen zu der allgemeinen Annahme der Dominanzgesellschaft, dass es ein Entweder-Oder gibt oder nur zwei Parteien.
Genau, und ich würde auch sagen, sozusagen eine jüdische Erinnerung an den 8. Mai ist, auch wenn es eine osteuropäisch geprägte ist, ja eine, die zum Beispiel Marina Frenk sein kann, die in Erinnerung an Valeska Gerd um einen pinken Sarg tanzt am 9. November. Ja, also, und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das im Bundestag stattfindet, sondern das sind Dinge, die bleiben unterschiedlich. Und Desintegration heißt ja auch, einfach darauf zu beharren und zu sagen, wir haben unterschiedliche Erinnerungen, wir haben unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse, auch wenn wir an die Gewalt und die Vergangenheit erinnern. Und das wollen wir hier nochmal unterstreichen gegen diese, sagen wir mal, sehr präsente, auch damals schon sehr präsente Idee der Versöhnung und der Gemeinsamkeit.
Wir hatten ja auch damals schon, korrigier mich sonst, den Eindruck, dass das Spiel um was völlig anderes sich drehte. Mhm. Der Deal war, der Jude als der gute andere, der mitspielen darf, damit man die anderen nicht mögen muss.
Ne? Richtig.
Und deswegen war der Desintegrationskongress und die radikalen jüdischen Kulturtage als quasi Sequel ja auch dezidiert darauf ausgerichtet, mit anderen Communities zu arbeiten und zu sagen, nee, wir wollen nicht der Dominanzgesellschaft ihr Narrativ überlassen, damit wir ein bisschen mehr Privilegien haben im allgemeinen Diskurs, sondern wir wollen uns vom Zentrum der Macht desintegrieren, um selbstbestimmt uns die Lage anzuschauen. Und dann selbstbestimmt zu entscheiden, mit wem wollen wir eigentlich arbeiten. Und nicht auf der Grundlage von ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit, sondern politischer Haltung.
Ich finde es gerade super spannend, auch weil es sich direkt verbindet, sowohl mit dem letzten Podcast, Sergei Prokopkin, der über das Konzept Post-Ost geredet hat und quasi genau das gesagt hat, was du auch gesagt hast, nämlich die Einteilung in Ethnien funktioniert nicht, sondern das ist eine Sache, die sich vielleicht besser ordnen lässt über politische Zielsetzungen, progressive Positionen zwischen unterschiedlichen Herkünften innerhalb der Zuschreibung Osteuropa, aber natürlich auch eine jüdische Community, die radikal vielfältig ist, die aus unterschiedlichen Richtungen kommt, unterschiedliche Narrative hat, als sie groß geworden sind und als sozusagen in unserer ersten Sendung Postmigration als Rahmen, das hast du eben auch schon erwähnt, das Gorki-Theater als Bezugspunkt. Du warst ja auch im Prinzip nicht gerade erst, aber erst seit ein paar Jahren am Gorki. Das Gorki hatte gerade dieses postmigrantische Konzept so ein paar Spielzeiten ausgefaltet als künstlerischen Zugang. Und auf eine Weise könnte man ja die These aufstellen, Desintegration war auch der Versuch, eine Art postmigrantisches Judentum zu denken. Kannst du damit was anfangen?
Mhm, postmigrantisches Judentum. Also ich kann mich an den Artikel erinnern, dass das Gorki-Theater, das ich als dezidiert postmigrantisch versteht, jetzt kein Postmigrantentheater mehr ist, sondern ein Desintegrationstheater.
Mhm. Und das war eine Kritik zu unserem...
Das war eine Kritik, aber eine positive Kritik. Ich habe es als Kompliment verstanden. Und Sherman Langhoff, die Leiterin des Gorki eben damals auch, die hat es ja auch dann kurzzeitig mal umbenannt. Und Desintegration stand über dem Gorki-Theater. Jetzt muss man überlegen, was das eigentlich genau bedeutet. Postmigrantisch bedeutet, die Menschen sind schon längst hier geboren in zweiter, dritter Generation, verstehen sich als Deutsche oder als Repräsentanten dieser Gesellschaft. Mhm. Durch die Zuschreibung fliegen sie aber immer wieder aus den Zugängen raus. Das wird ihnen verwehrt. Man braucht sie als migrantisch gelesene Menschen, obwohl sie eigentlich längst die Oberkartoffeln sind. Gilt das für jüdische Menschen auch? Ich finde, da ist die Geschichte ein bisschen anders. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich davon abwenden würde, sondern das müsste man lernen, zusammenzudenken. Es gibt deutsche jüdische Menschen, es gibt migrantische jüdische Menschen, es gibt schwarze jüdische Menschen. Wir alle tragen sehr unterschiedliche Geschichten in uns. Das kannst du halt nicht so vereinfachen. Der Zugriff auf uns alle funktioniert relativ gleich. ich werde dich ins Zentrum der Erinnerungskultur reinziehen, wenn du mir sagst, du willst eine Verschärfung der Asylpolitik. Du hast auch Angst vor Moslems, vor schwarzen Menschen. Du bist also quasi Teil des konservativen Systems.
Das als jetzt, Jude sozusagen, als Jude, der genau. in das Gedächtnistheater hineingezogen wird.
Genau. Und dann kannst du sein, was du möchtest. Du kannst misrachisch sein, du kannst schwarz sein, du kannst homosexuell sein. Hauptsache, du als Jude bist bereit, auszusagen gegen die anderen. Mhm. Sagen wir, man spielt da jetzt nicht mit. Was bedeutet das für uns als eine Mischpoche, die wirklich sehr schwer lesbar ist? Mhm. Ich finde es ja immer gut, schwer lesbar zu sein. Das bedeutet, neben dem Überraschungseffekt, dass alle sich Zeit nehmen müssen zu überlegen, wer ist man eigentlich, wer bist du eigentlich, was bedeutet mhm. deine Herkunft, deine Prägung für den Status quo. Das ist für jüdische Menschen ja einfach nie gesagt. Es ist schon die Frage, welche jüdische Shoah-Geschichte trägst du, hast du überhaupt eine? Es gibt jüdische Menschen ohne Shoah-Geschichte, das mhm. ist in Deutschland sehr schwer zu verstehen. Was bedeutet das für jüdische Menschen aus dem arabischen Raum? Was bedeutet das für US-amerikanische Jüdinnen? Ich habe es nach dem 7. Oktober nochmal sehr krass gespürt, wie unterschiedlich Retraumatisierung stattfand mhm. oder eben weniger stattfand. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass sie gar nicht stattfand. Und beim Desintegrationskongress 2016 habe ich zum ersten Mal einen diversen jüdischen Raum gesehen. Und das ist nicht das, woran man denkt, wenn man an Juden denkt. Ich denke, das Wort Jude impliziert meistens einen Ashkenazi, also einen Menschen wie du und ich, weiß, wahrscheinlich Mittelschicht, wahrscheinlich
osteuropäische Wurzeln
mhm. oder irgendwie deutsches Bürgertum. Mhm. Mhm. Man hat so Bilder von Hannah Arendt im Kopf mhm. oder Scholem oder so. Irgendwie man, also so da sind die Bilder, mit denen man arbeitet. Dass Drake jüdisch ist, ist, glaube ich, nicht das Erste, was man weiß.
Ja. Ja, nun ist das, was du sagst, ja etwas, das könnte man ja auch in einem Soziologie-Seminar erzählen. Ja? Also sozusagen, wir gucken uns die empirische Gruppe der Juden an, dann gucken wir, wer sind die Juden und Jüdinnen, und dann finden wir raus, die sind sehr unterschiedlich. Diese Arbeit hat ja trotzdem in einem Theater stattgefunden. Und jetzt könnte man sagen, weil wir halt beide Kunst machen, Literatur schreiben, Theater machen und so weiter, hat sich das so ergeben. Aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Grund, weil ja auch Postmigration als ein politisches Modell im Theater stattgefunden hat. Warum eigentlich? Also warum nicht in den klassischen Räumen der Parteienpolitik? Warum waren wir nicht im Bundestag, sondern im Studiojahr im Gorki-Theater?
Weil es da geiler ist.
Die Besseres Licht.
Beleuchtung ist besser, Musik ist besser, Leute sind angenehmer, du kriegst alle Drogen. Spaß beiseite, wir waren auch dort, weil wir natürlich in erster Linie Künstlerin sind und keine Politikerin. Mhm. Und ich glaube, dass das Politikum um Kunst manchmal, Gott sei Dank, unterschätzt wird. Manchmal ist das unser Potenzial, dass wir so unterschätzt werden. In letzter Zeit glaube ich, dass die konservativen Kräfte es verstanden haben oder wieder mal sich erinnert haben, wie gefährlich Kunst ist. Und deswegen ist der Angriff auf Kunst jetzt auch gerade so global zu beobachten. Wir haben das getan, was wir getan haben, auch weil wir wussten, in erster Linie ist jüdisch sein eine bestimmte Kultur. Kultur ist etwas, was man praktiziert. Das ist kein Artikel, das ist keine Rede, das ist auch keine Petition. Das ist etwas, was man macht. Mhm. Kunst ist etwas, was man macht. Deswegen die Performances, deswegen die Konzerte, deswegen die Happenings, deswegen ganz viel Dreidimensionales im Raum. Also ne, die Kleidung, die wir trugen, die Äxte, die wir in die Hand genommen haben, die Dollarzeichen, die wir uns um den Hals gehängt haben, das alles war eine große Performance. Mhm. Und wir durften übertreiben. Die Dinge, die wir damals gesagt haben, wie keine Juden mehr für Deutsche oder spielt euer Theater doch alleine, wären im Bundestag Nonsens gewesen. Ins Theater konnten wir einladen unter der Prämisse, das ist radikal, das ist Provokation und ihr wisst nicht, wie ihr diesen Raum verlassen werdet.
Und es ist Ironie, ne? Ich finde manchmal sozusagen Bundestag und Selbstironie ist was leider viel zu selten vielleicht zusammengeht. Selbstkritik, Selbstironie hängt ja auch ein bisschen zusammen. Man muss die Dinge, die man im Bundestag sagt, auch irgendwie meinen. Und ich finde sozusagen wir haben damals bei den radikalen jüdischen Kulturtagen eine jüdische Revolution gefeiert und dann so getan, als hätten wir das Gorki besetzt und sozusagen, um jetzt Deutschland zu judaisieren oder die Gründung eines Rothschild-Forums als Gründung gegen das Humboldt-Forum oder so. Das sind ja alles quasi ironische, natürlich mit einer fundierten, mit einer ernsthaften Unterton, aber trotzdem ironische Interventionen in einen gesellschaftlichen Raum, der sich selbst ja auch auf so eine komische Weise viel zu ernst nimmt. Ne? Zu sagen, wir müssen hier ein Preußenschloss wieder aufbauen, da kann man ja fast nur drüber lachen. Und zu sagen, wir haben uns jetzt mit den Juden versöhnt, ist auf eine Weise auch ein extrem deutscher, ein extrem unlustiger Witz.
Ich wollte gerade sagen, nur du findest das lustig, oder? Nee, dafür brauchst du einen bestimmten Sinn für Humor. Die Art und Weise, wie ich daran herangehen möchte, was ich tue, ist immer, wer ist dein Adressat, Adressatin, zu wem willst du sprechen? Ich will nicht zum Bundestag, ich will nicht zu diesen Parteien sprechen. Abgesehen von der Abwesenheit für Sinn von Humor gibt es noch ganz andere Dinge, die zu diskutieren werden. Mein Publikum sind die Leute, die sagen, wir wollen uns in Kunsträumen treffen, das heißt, wir wollen durch Emotionen gemeinsam durchgehen. Kunst funktioniert eben nicht durch, wie du meintest, ne, soziologischer Diskurs. Kunst funktioniert durchs Herz, Herzrasen, ein nervöses Lachen, ein glückliches Lachen, klar auch Wut. Und so bin ich ja sozialisiert, ich bin ja im Theater groß geworden. Ich denke, dass ich gelernt habe, wie viel Kunst mit einem machen kann, durch die physische Erfahrung einen Raum zu teilen. Mhm. Und wir haben keine Politikerin eingeladen ins Studio. Ja, es war sehr, sehr klar, die Einladung geht an jüdische, postmigrantische Menschen und alle anderen dürfen auch kommen. Und allein diese Umdrehung, dass in ein Stadttheater eben nicht die Mehrheitsgesellschaft primär eingeladen wird, sondern wir schulterzuckend sagen, ihr könnt auch kommen, war schon Provokation genug.
Und das war für mich ein Punkt der Berührung mit dem postmigrantischen Impuls sozusagen, zu sagen, jetzt ist hier Kreuzberg im Theater und alle anderen dürfen auch kommen. Ja. Das ist sozusagen ja schon eine Geste, die wir so ein bisschen übernommen haben. Du hast jetzt gerade schon die Kritiken erwähnt, also jetzt gerade so eine rechte Kulturpolitik, manche sagen auch Kulturkampf, die sich jetzt gerade abzeichnen. Und eine der Vorwürfe wendet sich ja gegen etwas, was so ein bisschen pauschal als woke zusammengefasst wird. Sascha, sind wir woke? Und wenn ja, was genau heißt das eigentlich?
Also das Grundgesetz ist woke.
So,
so, woke ist so die Einigung auf Menschenrechte. Es scheint jetzt gerade auch wieder viel zu viel zu sein, das zu erwarten, dass Leute irgendwie sich auf die ersten paar Grundartikel des Grundgesetzes einigen können. Traurig genug, ich denke, dass das ist tatsächlich woke, ist für mich ein Schlagwort für einen Kulturkampf, wenn nicht ein Krieg, mit dem ich so wenig wie möglich zu tun haben möchte, aber es ist nicht meine Entscheidung, weißt du? Wir sind da ja reingezogen worden, allein indem wir über alternative Narrative, migrantische Stimmen, jüdisches Selbstverständnis und Selbstermächtigung sprechen, sind wir automatisch schon in diesem Vogue-Diskurs. Muss man sich mit denjenigen beschäftigen, die einem das vorwerfen, wäre meine Gegenfrage. Also natürlich tobt dieser Kampf, aber müssen wir nicht unsere Energie darauf setzen, eher zu denen zu sprechen, die ohnehin gar keine Alternativen haben? Das ist ihr Leben. Weißt du, ich glaube, meine Erfahrung mit diesem Vogue-Begriff, noch bevor ich ihn gehört habe, war ja, dass als mein erster Roman rauskam, mir vorgeworfen wurde, der ist so erfolgreich, weil das Modethemen sind. Also jüdisch, queer, keine Ahnung, was sie mir alles vorgeworfen haben, lesbisch, all of it. Und ich dachte, ach so, mein Leben ist gerade Mode? Das ist aber gut zu wissen. Ich gebe euch 5 Jahre, dann bin ich wieder aus der Mode. Ja. Bam, jetzt bin ich wieder raus. Weißt du, das kann man ja erstmal zur Kenntnis nehmen. Ja. Und das spielt für mich in diesem Vogue-Kampf eine große Rolle. Die werfen uns vor, dass wir unser Leben benutzen für Privilegien, die wir uns so erheischen. Fakt ist, wir versuchen zu überleben. Minderheiten versuchen zu überleben. Und ich würde jetzt meine ganze Energie eher darauf setzen, anstatt anderen zu erklären, warum wir wann wie woke sind oder ob wir den Begriff überhaupt verwenden können, weil der kommt nicht von uns, der kommt aus der schwarzen Community und dort sollte er auch bleiben.
Es erinnert mich an diese, sagen wir mal, freche These bei den immer wiederkehrenden Diskussionen darüber, ob sozusagen Jüdischkeit etwas ist, was alle Deutsche auch gerne hätten. Ne, wenn sozusagen mal wieder die Frage gestellt wird, ob irgendjemand jüdisch genug ist, um zu reden und so, dass ich mir so dachte, ja, kommt mal her und seid jüdisch mit uns so. Das ist das ist nicht witzig. Und sozusagen, ihr könnt es aus eurer Perspektive machen, weil ihr sozusagen mit einer riesigen Entfernung darauf schaut und denkt, oh, na, die Aufmerksamkeit hätte ich aber auch gerne.
Ja, Max, die wissen nicht, wovon sie sprechen, nur deswegen können sie den Mund aufmachen.
Ja.
Das ist ja oft so, auch so, dass heterosexuelle Menschen gerne einen auf queer machen, weil sie denken, das ist Style und keine Ahnung von dem Überlebenskampf auf der Straße jeden Tag wissen. Und sie werden es auch nie erfahren. Ich finde ja, das ist so entlarvend und manchmal auch einfach nur interessant zu beobachten, wer sich was aneignen möchte und was das über die Person aussagt, ob sie weiß, auf welchen Überlebenskampf sie sich da eigentlich einlassen will.
Ja, also ich stimme dir dazu. Ich glaube, das Festival Utopie Osteuropa haben wir ja gerade schon erwähnt. Und das hat ja einen ganz anderen Arbeitstitel. Weißt du noch, was dieser Arbeitstitel war?
Ja, warte mal. Piep. Postidentitätspoetiken.
Postidentitätspoetiken. Ja, also man könnte doch auch sagen, wir sind doch schon ganz woanders. Wenn wir je woke waren, dann doch irgendwie so vor 10, 15 Jahren und ist nicht sozusagen, kommt nicht mal wieder die konservative Kritik, so wie Konservative halt so sind, viel zu spät.
Ja, die haben auch erst jetzt das verstanden mit der Identitätspolitik, als wir schon gesagt haben, nee, wir versuchen das jetzt mal ein bisschen anders zu formulieren. Die Notwendigkeit der Identitätspolitik, die das Maxim-Gorki-Theater oder noch vorher das Ballhaus in der Unistraße in Deutschland etablierte, hat sich schon längst erübrigt. Wir können nicht mehr so diskutieren. Das wissen die Konservativen nicht, aber es interessiert sie auch nicht so sehr. Man darf nicht vergessen, auch da sind wir nur Tools für ihre Zwecke. Sie schauen sich ja nicht wirklich an, was wir machen. Deswegen entlastet mich das auch komplett aus dem Dialog, mich mit einer Mehrheitsgesellschaft tatsächlich einzulassen auf so Gespräche wie, was ist Identitätspolitik? Ich denke, dass wir diese ganzen Thesen zumindest versucht haben zu unterlaufen, indem wir eben nicht gesagt haben, das ist ein Jude. Enjoy.
Ja, und damit genug von den anderen. Ich finde sozusagen, jetzt machen wir genau das, was wir mit Desintegration auch gemacht haben, zu sagen, jetzt reden wir und denken darüber nach, wo befindet sich jetzt eigentlich gerade die Arbeit, die wir machen oder die vielleicht auch Möglichkeiten und Notwendigkeiten, diese Arbeit weiterzudenken. Und das ist so ein bisschen auch das Anliegen, worauf Wem gehört Deutschland als Podcast zulaufen soll. Es soll einerseits so ein bisschen ein Archiv bauen, was waren so Ansätze für eine plurale Zugehörigkeit in dieser Gesellschaft, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind, und gleichzeitig aber auch danach fragen, was davon ist jetzt noch aktuell und wie müssen wir es vielleicht neu denken, weiterdenken, anders ansetzen. Hast du da so ein paar Ideen? Würdest du heute den Desintegrationskongress nochmal machen und wenn ja, dann wie?
Ich denke ja tatsächlich oft drüber nach, dich zu fragen, was machen wir jetzt? Dann machen wir das halt jetzt so on air, okay. Ich habe vor ein paar Monaten tatsächlich nach der Beerdigung von Michael Bodemann mit einem unserer Freunde und Kollegen gesprochen, der mich gefragt hat, was sich für mich nach dem 7. Oktober verändert hat. Jetzt will ich nicht zu sehr da reingehen, weil alles bezogen auf die Jiddischkeit und die Wahrnehmung von der jüdischen Rolle in, sagen wir jetzt erstmal, der deutschen Gesellschaft, haben sich die Dinge radikalisiert in einer Art, die selbst für mich zu heftig ist. Und ich habe den Deutschen alles zugetraut. Der Kollege hat halt gesagt, weißt du, Sascha, Max und du, ihr habt damals 2016 uns ein Fenster aufgemacht, das ist jetzt wieder geschlossen. Mein Automatismus war, ich muss Max anrufen, wir müssen das Fenster wieder
aufmachen. Luft.
Sonst mit Basie, aber wir müssen es aufmachen. Aber da ich keinen konkreten Gedanken hatte, habe ich dich deswegen noch nicht angerufen. Ich sage, warum? Die Sicherheit, die ich damals hatte, dass wir als jüdische Menschen der dritten Generation weit entfernt genug von dem heißen Kern der Katastrophe der Shoah sind, um selbstbewusst uns unsere Rolle zu bestimmen und dann anzunehmen im deutschen Diskurs, dieses Selbstbewusstsein ist weg. Wegen des 7. Oktobers. Wir sind emotional auf Null gesetzt. Geschenkt, dass die jüdischen Menschen weltweit, aber jetzt über Deutschland gesprochen, sehr verstritten sind. Ich bin ja nicht gegen Streit, im Gegenteil. Ich glaube, ein zentraler Teil der jüdischen Kultur, auf den ich stolz bin, ist die Fähigkeit zum Streit. Es gibt ja auch einen produktiven Streit. Wir sind aber mitten in einem unproduktiven Streit, in dem beachtliche Teile der jüdischen Communities bereit sind, in einen konservativen Diskurs einzustimmen. Und deswegen weiß ich nicht so recht, wie wir wieder in dieses Fenster kommen. Wie definiert man dieses Fenster, von dem der Kollege gesprochen hat? Ein Fenster, in dem es möglich ist, jüdisch und so viel anderes zu sein, fern der deutschen Zuschreibung.
Also ich sehe das so wie du. Ich glaube, wir müssen unbedingt gemeinsam und werden sicher auch gemeinsam weiter arbeiten. Ich finde gerade diese Verschiebung, muss ich schon auch sagen, von erinnerungskulturellen Diskursen, in denen jetzt, nie wieder es jetzt bedeutet, Asylrecht zu verschärfen oder im Zum großen Beispiel. Stil abzuschieben. Ja, das ist ja krass, wenn man sich vorstellt, dass ein Satz, der in Bezug auf die Aufarbeitung der Shoah steht, als Legitimation herangezogen wird, diese Art von rechten Abschiebe- und Asylpolitiken zu legitimieren. Das finde ich schon krass und das ist auch ethisch eine Frage. Da müsste eigentlich sozusagen jeder, der das wahrnimmt, sagen, das ist absolut nicht okay. So. Und wie du auch sagst, dass ein Teil der von jüdischen AkteurInnen da mitzieht und sagt, ja gut, also wenn wir dafür, weiß ich nicht, wenn wir dafür Teil der Gesellschaft sind oder wenn wir dafür uns sicher fühlen können oder so, dann machen wir da mit. Das macht eigentlich so einen neuen Desintegrationsimpuls noch wichtiger eigentlich, aber auch gefährlicher. Und ich sehe total, dass wir vielleicht auch die Anordnung anders machen müssten heute, weil Jüdischkeit viel fragmentierter mir heute erscheint, als sie es vor 10 Jahren in meiner Wahrnehmung noch war.
Plus die Verteilungskämpfe werden immer härter. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben damals eine explizite Einladung an andere marginalisierte Communities ausgesprochen, mitzumachen bei der Desintegration von einem deutschen Dominanzdiskurs. Jetzt, wo die Mittel gestrichen werden, jetzt, wo das Überleben wirklich härter wird, ist es nicht so einfach, da Nein zu sagen. Also ich will das den Akteurinnen gar nicht, also der marginalisierten Communities, gar nicht so richtig immer vorwerfen, kann ich gar nicht. Die Sinti und Romnia Community hat nicht das Privileg, wie ich zu sagen, ich überlege mir, ob ich mit der und der Institution arbeiten will. Die Erwähnung im neuen Koalitionsvertrag, die fehlt. Die Verschiebung auf eine ganz bestimmte konservative Haltung einer deutschen Identität gegenüber. Für mich hat es auch tatsächlich was ausgemacht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als Friedrich Merz dann entschieden hat, das war noch bevor er Kanzler geworden ist, aber es war klar, dass er es werden wird, mit der AfD die Verschärfung der Asylgesetze zu pushen. Michel Friedmann, mit dem wir beide befreundet sind und der beim Desintegrationskongress ja auch auf einem der Podien saß. Wir hatten das Vergnügen, Michel Friedmann als CDU-Parteileiche ausgestiegen ist.
Da dachte man, du bist, was, der war noch in,
ja,
der CDU?
Ja, darüber hatte ich mit ihm diverse Streitgespräche. Egal, Timing war gut. Als Protest dann aus der CDU auszutreten war gut. Und dann wurde Friedrich Merz beim sogenannten Kanzlerduell gefragt, ob es ihn nicht schmerze, dass also ein Kind von direkten Shoah-Überlebenden aus der CDU deswegen austritt. Und Merz mit keiner Wimper zuckte, als er sagte, dafür sind viele andere eingetreten. Eigentlich?
Mehr muss man über die CDU, glaube ich, aktuell nicht wissen. Ich finde,
also ohne den ganzen Antisemitismus-Bekämpfungsdiskurs. Das ist ja das, was richtig mich auf die Palme treibt.
Ich raste doch aus.
Ja, die behaupten, uns schützen zu wollen. Gegen die sogenannten XY-migrantischen Menschen, Leute, die hier Asyl suchen. Ich habe eine wahnsinnige Panik davor, was passiert, wenn sie ihre Antisemitismus-Bekämpfung wirklich durchziehen.
Ja, das sehen wir ja auch. 9. November, Resolution, wie das jetzt jüdisches Leben in Deutschland ermöglichen und Antisemitismus bekämpfen. CDU, CSU maßgeblich vorne mit dabei. Wir sind die Partei des Nividas jetzt. Und keine 3 Monate später Zusammenarbeit mit der AfD. Dass das kein innerer Widerspruch ist, dass das sozusagen, ohne mit der Wimper zu zucken, wie du sagst, von einer Klöckner, einem Linnemann, einem Merz, einfach so, das wird entweder geleugnet, wir haben doch gar nicht mit der AfD zusammengearbeitet, oder es wird legitimiert. Na, wir machen das doch, um die ganzen antisemitischen MigrantInnen rauszuschmeißen. Also man hat sozusagen eine Situation gefunden, wo man selber damit gar nichts mehr zu tun hat. Deutschland hat gut aufgearbeitet, das Problem sind die anderen. Aber ich glaube, das sind alles schon Programme, die müssen wir in unser nächstes Programm, einfach in unseren nächsten Desintegrationskongress reinnehmen. Ich glaube, da gibt es genug Futter, das wird jetzt auch nochmal deutlich. Sascha, wir sind schon am Ende unseres Gespräches, leider. Aber es soll ja auch Appetit machen darauf, sich vielleicht Bücher anzuschauen, vielleicht nochmal die Arbeiten. Manche Sachen kann man online noch finden, die wir gemacht haben. Oder halt schreibt uns und sagt, ihr braucht unbedingt mehr, dann sind wir noch animierter, mehr zu machen. Du hast jetzt gerade schon die Sinti und Roma Community erwähnt. Kelly Laubinger ist nächstes Mal hier zu
wirklich?
Gast. Ja, tatsächlich. Als hättest du es gewusst. Also das kommt das nächste Mal. Ich stelle zum Abschluss meinen GästInnen immer noch eine Frage. Ich habe es letztes Mal vergessen bei Sergej, deswegen kann ich gar nicht von immer reden, aber ich stelle sie dir jetzt wieder. Nämlich die Frage lautet, bist du ready? Bist du ready für die Frage?
Ach so, ich dachte, das ist schon die Frage.
Nee. Also Sascha, bist du ready für die Abschlussfrage?
Go for it.
Okay, wem gehört Deutschland, Sascha?
Hoffentlich niemandem.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Max.
Wem gehört Deutschland? Ist ein Podcast aus dem Haus der Kulturen der Welt. Im Rahmen von Heimatisierung, einer Gesprächsreihe des pluridisziplinären Projektes Heimaten. Projektträger: Haus der Kulturen der Welt. Intendant und Chefkurator: Bonaventure Subejeng Ndikung. Stellvertretende Intendantin: Henriette Gallus. Moderation und Konzept: Wem gehört Deutschland? Max Czolek. Mixing und Mastering: Pool Artists. Sounddesign: Steffen Dix. Grafik: Studio Yokiko. Dieser Podcast wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Heimaten wird gefördert durch der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.